Aktuell gibt es bei Thalia bis zu 22% Rabatt auf Lego-Sets, darunter unter anderem der original graue Nintendo Game Boy mit 2 Kartuschen zu jeweils Zelda und Super Mario. Ein Set, was ich persönlich mega cool finde. Also wenn du auch Gaming magst oder Lego, es gibt übrigens auch noch ganz viele andere Lego-Sets reduziert, dann schau doch mal nach und nimm den Rabatt mit. Der Link dazu ist in den Shownotes. Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin und in dieser Folge erzähle ich dir von den B1-Kampfdruiden der Handelsföderation. Möge die Nacht mit dir sein. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann lass mir doch sehr gerne eine hoffentlich positive Bewertung da und schreib mir gerne auch einen Kommentar. Viel Spaß mit der Folge. Die B1-Kampfdruiden waren eine Serie von ferngesteuerten Kampfdruiden, die von den Baktoid Combat Automata im Auftrag der Handelsföderation produziert wurden. Der Grund für die Aufstellung ihrer Armee war, dass in der Galaxis Gewalt zu einer echten Bedrohung wurde und die Handelsföderation sich nicht darauf verlassen konnte, dass die Jedi oder der Galaktische Senat all ihre Konflikte lösen würden. Beschreibung der B1-Kampfdruiden. Die Technik. Die B1-Kampfdruiden waren in erster Linie eines: günstige Massenware. Das Ziel, einen leicht herzustellenden Infanteriedruiden zu entwerfen, zog sich durch den gesamten Entwicklungsprozess des B1. Man verzichtete auf leistungsfähige Steuerprozessoren, große Programmspeicher, integrierte Waffen und Werkzeuge und sogar auf jegliche Panzerung. Der Druide war am Ende knapp 2 Meter groß, skelettartig und hatte einen schmalen, länglichen Kopf, 2 grobe Greifklauen und einen kastenförmigen Oberkörper auf 2 dünnen Beinen. Als Waffe des B1 wurden meist E5 Blastergewehre verwendet. Da die Druiden mit tödlichen Blastern ausgerüstet waren, verzichtete man auf individuelles Denken. So konnten die Druiden weder aus Fehlern lernen, noch auf unbekannte Situationen spontan reagieren. Die Druiden waren zwar absolut tödlich, doch ihre Treffsicherheit war so gering, dass mehr Druiden zerstört wurden, als Druiden Gegner töteten. Die Druiden standen in ständigem Funkkontakt mit einem Zentralcomputer, der sich auf einem Druiden-Kontrollschiff befand und von dort aus alle Bewegungen dirigierte. So konnten durch einfache Unterprogramme unzählige Einheiten kontrolliert und gesteuert werden, ohne dass auch nur ein einziger Druide ein Elektronengehirn besaß. Neben den Standardsituationen kontrollierte der Zentralcomputer außergewöhnliche Bewegungen, die an einzelne Druiden geschickt wurden, wenn die Standardmuster versagten. Der Transport der B1 war zudem perfekt gelöst. Sie ließen sich auf ein Drittel ihrer Gesamtgröße zusammenklappen und deaktivieren, in einen Transporter, etwa einen MTT, laden und am Ziel auf ein Signal des Kontrollschiffs hin wieder entfalten. Ein zusammengeklappter B1-Kampfdruide hatte große Ähnlichkeit mit einem humanoiden Fötus. Die Klauen umfassten dann seine angewinkelten Beine, um größtmögliche Stabilität zu erlangen. Der Blaster wurde auf einen Tornister befestigt. Wenn er diese Position verließ, sich also entfaltete, bogen sich erst seine Arme auf und die Beine lösten sich aus der Hocke. Nachdem die Beine voll ausgestreckt waren, wurde der Kopf als letztes in Position gebracht. Danach musste der Druide nur noch nach hinten nach seinem Blaster greifen und war dann voll einsatzbereit. Bis zu 112 Druiden konnten so auf einmal bewegt werden. Durch das völlige Fehlen von Panzerung konnten die B1 jedoch selbst von gewöhnlichen Blastern mit wenigen Schüssen zerstört werden. Dies führte zu einer immensen Verlustrate, die zwar aufgrund der hohen Verfügbarkeit der Druiden nicht wirklich ein Problem für die Handelsföderation war, aber bei längeren Gefechten konnte es vorkommen, dass die Kampfdruiden schneller aufgerieben wurden, als Nachschub zur Verfügung stand. Die Programmierung der Standardeinheiten war nicht auf taktisches Denken ausgelegt und arbeitete in strengen Mustern. Die Kampfordnung der Druidenarmee ließ sich durch eine gewitzte Strategie leicht in die Irre führen. Die Funkverbindung zum Kontrollschiff verursachte zudem eine gewisse Verzögerung, wenn bei einer überraschenden oder aus dem Verhaltensraster fallenden Situation individuelle Befehle nötig waren. Ein schneller Gegner, zum Beispiel ein Jedi, konnte in der Zwischenzeit mehrere Druiden ausschalten. Die ständige Verbindung zum Hauptrechner war außerdem auch die größte Schwachstelle. Um zu funktionieren, waren die B1 auf diese Verbindung angewiesen. Fiel der Hauptrechner aus oder wurde ein Droidenkontrollschiff zerstört, wie in der Schlacht von Naboo, konnten die Droiden sich nicht mehr bewegen und brachen zusammen. Um dem in Zukunft vorzubeugen, wurden nach der Niederlage bei Naboo die Verteidigungssysteme und die Eskorte der Kontrollschiffe der Föderation verstärkt. Die fließenden Bewegungen, die die Kampfdroiden auf dem Schlachtfeld zeigten, stammten von lebenden Soldaten. Die Bewegungsabläufe dieser Soldaten wurden prädigitalisiert und dann in einen Kontrollcomputer eingespeist. Über diesen bekamen die Droiden die Muster gesendet und verhielten und bewegten sich exakt danach. Der Aufbau. Der Aufbau eines B1-Kampfdroiden war sehr simpel. Er bestand nur aus einem Metallskelett und einem Tornister auf dem Rücken. Der Signalverstärkungs- und Energiesteigerungstornister gab dem B1-Droiden die Möglichkeit, sich sehr weit von seinem Kontrollschiff zu entfernen. Dazu war er mit einer Auflad- und sogar auswechselbaren Batterie ausgestattet. Die Arme und Beine hatten starke Ähnlichkeiten mit Knochen humanoider Spezies. Der Kopf eines B1-Kampfdroiden jedoch wurde den Skeletten naimoidianischer Körper nachempfunden. Werden die Naimoidianer nach ihrem Tode nicht verbrannt oder begraben, verliert der Hirnmantel stark an Größe und das nasenlose Gesicht wird derartig verzerrt, dass die so entstehende Totenmaske als Vorbild für die Köpfe der Kampfdroiden genommen wurde. Im Totenschädel der B1-Kampfdroiden befanden sich allerdings keine Gehirne, sondern nur Empfangsgeräte, die die Befehle des Kontrollschiffes erhielten und den Droiden somit anwiesen, was sie tun sollten. Der Kopf des Droiden enthielt neben im Hinterkopf liegenden allgemeinen Befehlsspeicher und zwei Optiksensoren auch einen Gedächtnisspeicher für Bewegungsabläufe sowie einen spezialisierten Bewegungsprozessor. Das Innere des Schädels war ebenfalls sehr simpel aufgebaut. Er enthielt eine Signalempfängerphalanx, die die Befehle des Kontrollschiffs empfing und über eine Ablenkplatte an den Desynchronisierungs-Antikode-Filter weitergab. Die Signalfilter-Septode schickte die Befehle über eine Magnetstabilisatorstange an das Signalbestätigungsmodul, das dem Kontrollschiff die empfangenen Befehle umgehend bestätigte. Da das Empfangen manchmal etwas länger dauerte, besaß ein B1-Droide einen Dringlichkeitssignalrezeptor, der über eine weitaus stärkere Empfangsrate verfügte. Im vorderen Teil des Kopfes befanden sich der Sprachprozessor eines kontrollimpulsabhängigen Vokabularspeichers und ein Vocoder, der es dem Droiden ermöglichte, zu sprechen. Die so erzeugte Stimme, du erinnerst dich, klang jedoch recht blechern und abgehackt und war eher eine Nebenfunktion für die Kommunikation mit Lebewesen. Um individuelle Droiden voneinander zu unterscheiden, wurden ihnen Ziffern auf die Hüllen geschrieben. Modifikationen. Während der Klonkriege wurden die B1-Kampfdroiden mit moderneren Selbstmotivatoren mit Dauerbefehlen ausgestattet, die automatisch aktiv wurden, wenn sie keine Einsatzsignale mehr empfingen. Die Konföderation überarbeitete die alten B1 und ergänzte ihre Armee außerdem mit zwei weiteren Spezialtypen. Die Killer-Droiden, genialer Name, waren mit Scharfschützengewehren ausgerüstet, mit einem Tarnanstrich versehen und für präzise, absolut tödliche Schüsse programmiert. Sie hatten einen deutlichen Vorteil gegenüber Lebewesen, denn sie konnten Vorhaltewinkel und Flugbahn berechnen. So konnten sie gut versteckt aus der Entfernung ausgewählte Ziele ausschalten. Für Feinarbeit und komplizierte Reparaturen, für welche die gewöhnlichen B1 viel zu ungeschickt gewesen wären, wurden die orange markierten Technik-Droiden entwickelt. Sie konnten alle Arten von Werkzeugen bedienen, benutzten aber meist den Allzweck-Fusionsschneider. Zudem konnten sie verbündete Einheiten während des Kampfes reparieren. Wurden sie bei der Arbeit eingekreist, konnten sie sich mit einem auf kurze Distanz absolut tödlichen Schrotgewehr Luft verschaffen. Die Angriffsdroiden schließlich verfügten über die größte Feuerkraft in der Infanterie der Konföderation unabhängiger Systeme. Mit einem Raketenwerfer ausgerüstet, konnten sie selbst schwer gepanzerte Befestigungen und Fahrzeuge zerstören. Außerdem konnten sie mit Minen wichtige Bereiche sichern. Man erkannte sie an ihren roten und manchmal auch blauen Markierungen. Die Droiden-Marines wurden geschaffen, um gegnerische Enterkommandos aufzuhalten und feindliche Schiffe von innen heraus zu zerstören. Schildgeneratoren und Lebenserhaltungssysteme konnten sie ganz leicht mit ihrer schweren Bewaffnung zerstören. Sie wurden zum Beispiel auf den Sternenschiffen der Konföderation und auch auf dem Flaggschiff von General Grievous, der unsichtbaren Hand, stationiert. Dann gab es die sogenannten Jäger-Kampfdroiden, auch Raketenkampfdroiden genannt. Sie waren dazu gebaut worden, im Weltraum treibende Rettungskapseln zu zerstören. Sie flogen in einem Enterstachel und waren mit einem Jetpack, einem Flutlicht und einem Fusionsschneider ausgerüstet. Die sogenannten Feuerbekämpfungsdroiden wurden, wie der Name es schon sagt, für die Bekämpfung von Bränden hergestellt. Man erkannte sie an ihrer wesentlich dunkleren Färbung, mehreren gelben Streifen und einem roten Fleck auf dem Kopf. Feuerbekämpfungsdroiden verwendeten natürlich Feuerwehrschläuche, um Brände mit Schaum zu löschen. Alle Droiden waren aber in der Lage, sämtliche Fahrzeuge und Geschütze zu bedienen, wenn es nötig war, und waren darauf programmiert, schnell dort auszuhelfen, wo die Standardeinheiten nicht weiterkamen. Auch in Sachen Intelligenz und Selbstständigkeit waren sie den Modellen aus der Zeit vor den Klonkriegen überlegen. Sie blieben allerdings genauso verwundbar wie vorher. Verschiedene Elemente aus dem B-1 wurden aufgrund ihrer Bewährtheit und einfachen Herstellung auch für seinen moderneren Nachfolger, den B-2 Superkampfdroiden, verwendet. Geschichte: Die Vor-Klon-Kriegszeit. Mit der Schlacht von Naboo im Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin erlebten die B-1-Kampfdroiden ihren größten Einsatz. Grund dieses Angriffs, der von Seiten der Handelsföderation ausging, war die von Kanzler Finis Valorum geplante Besteuerung der Handelsrouten. Aus Protest legte die Handelsföderation, die insgeheim von dem Sith Lord Darth Sidious beeinflusst wurde, einen Blockadering um die friedliche Welt Naboo. Zunächst versuchte Kanzler Valorum, eine gewaltfreie Lösung mit den Neimoidianern auszuhandeln und entsandte den Jedi Qui-Gon Jinn und seinen Padawan Obi-Wan Kenobi. Davon allerdings unbeeindruckt, versuchte Vizekönig Newt Gunray, die beiden Jedi umzubringen. Längst waren große Kontingente an Kampfdroiden für den Angriff auf Naboos Hauptstadt Theed bereitgestellt worden. Ziel war es, den Planeten als günstige Rohstoffquelle zu verwenden, den Beschluss der erhöhten Besteuerung zu vereiteln und Königin Amidala zu entführen, um die Blockade durch ihre Unterschrift zu legalisieren. Doch die Königin konnte gerettet werden und versuchte später mit einem Scheinangriff auf die Hauptstadt die Blockade zu lösen. So kämpfte eine Armee von B-1-Kampfdroiden gegen die zahlenmäßig unterlegenen Gungans. Nachdem es Anakin Skywalker jedoch gelang, in das Droiden-Kontrollschiff einzudringen und es von innen heraus zu zerstören, bekamen die Kampfdroiden keine Steuersignale mehr und die Gungans konnten sie problemlos umstoßen. Im Nachgang der Befreiung von Naboo erließ die Galaktische Republik Gesetze, die den Einsatz von Kampfdroiden-Armeen untersagten. Infolgedessen begann Baktoid-Kampfautomaten im Geheimen mit der Entwicklung eines Ersatzmodells für die minderwertigen B-1-Kampfdroiden, bei dem sie deren Probleme zu beheben hofften. Das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses, die sogenannten E-5-Kampfdroiden, basierten auf dem Design des E-4-Baron-Droiden. Diese neue Generation zeichnete sich durch eine verbesserte Intelligenz und ihre Unabhängigkeit von einem zentralen Steuercomputer aus. Die neuen Einheiten wurden nur für einen kurzen Zeitraum und in einer streng limitierten Stückzahl gefertigt. Sie sollten den Bedarf der Handelsföderation überbrücken, bis die Entwicklung des B-2 Superkampfdroiden abgeschlossen war. Mit der Entwicklung und der serienmäßigen Fertigung des B-2 Superkampfdroiden wurde der E-5-Kampfdroide bald darauf überflüssig. Die Klonkriege. 10 Jahre später fanden die B-1-Kampfdroiden zusammen mit ihren Nachfolgemodellen in der Schlacht von Geonosis erneut Verwendung. Auch in den weiteren Schlachten der Klonkriege kämpften die Kampfdroiden auf breiter Front. Auf Befehl seines Meisters deaktivierte Darth Vader im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin die komplette Streitmacht der Konföderation unabhängiger Systeme. Nachklonkriegszeit. Im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin, nach der Order 66, begaben sich die Jedi Rowan Shrine, Oli Starstone, Sidim Forte sowie Besatzung der Drunk Dancer zu einem Separatistenstützpunkt auf dem Mond von Jaguada. Sie wollten einen dort befindlichen Hyperwellensensor nutzen, um sich in die Datenbank des Jedi-Tempels zu hacken. Sie hatten vor, dort Informationen über die letzten Standorte aller Jedi zu erhalten, um Überlebende aufzuspüren und sich mit deren Hilfe dem Imperator zu widersetzen. Da die verbliebene Energie nicht reichte, starteten sie den Hauptgenerator, der jedoch die gesamte Einrichtung aktivierte. Darunter befanden sich etliche Kampfdroiden, die sogleich das Feuer eröffneten. Als Darth Vader von den Machenschaften erfuhr, schickte er sofort in der Umgebung stationierte Sturmtruppen, um die Jedi gefangen zu nehmen oder töten zu lassen. Durch einen Echoreflex darauf aufmerksam gemacht, dass sie entdeckt wurden, trennten sie die Verbindung und schalteten die Energie inklusive Droiden ab. Als sie nun die eintreffenden Trupps bemerkten, programmierten die Hacker den Generator so, dass er neu startete, wenn sie selbst in etwa die Einrichtung verlassen haben würden.
»Tut mir leid, Lord Vader, aber wir sitzen mit mehreren hundert reaktivierten Infanterie- und Zerstörerdroiden in der Einrichtung fest.«
Sturmtruppler. Als der Generator der Einrichtung wieder eingeschaltet wurde, wurden alle Zugänge versiegelt. Eingeschlossen in das Gebäude mussten sich die anderen Sturmtruppler mit den reaktivierten Kampfdroiden auseinandersetzen und abwarten, bis sie eine Möglichkeit fanden, ein Tor zu sprengen. Der Drunk Dancer gelang in der Zwischenzeit die Flucht und der Sprung in den Hyperraum und damit in Sicherheit. Selbst während des Galaktischen Bürgerkriegs existierten noch vereinzelt B1-Kampfdroiden. Als Wedge Antilles im Jahr 3 nach der Schlacht von Yavin ein imperiales Geleitschiff nach Geonosis verfolgte, welches zuvor bei Bakura den Transporter Rescue 3 aufgebracht und anschließend zerstört hatte, konnte er das Geleitschiff zwar so schwer beschädigen, dass die Besatzung das Schiff aufgab und sich in die Rettungskapseln flüchtete, konnte aber andererseits nicht verhindern, dass sein X-Flügler beschädigt wurde, sodass er notlanden musste. Als er seinen Jäger verließ, kämpften die gestrandeten Sturmtruppen bereits gegen die Kampfdroiden, welche nach 25 Jahren immer noch aktiv waren, aber offenbar einen Systemfehler erlitten. Die meisten Kampfdroiden wurden bei dem Gefecht jedoch vernichtet. Behind the Scenes. Für das unverwechselbare Aussehen der B1-Kampfdroiden in den Filmen verwendete man die Rüstungen der Sturmtruppen aus der alten Trilogie als Vorlage. In den Droiden sollte eine Art Vorbild für die Sturmtruppen erkennbar sein, also versuchte man zunächst, dem Ganzen ein mechanisches Äußeres zu geben, aber die Form beizubehalten. So sahen in der Anfangsphase der Entwicklung einige Konzeptzeichnungen sogar eher den massigen B2-Superkampfdroiden ähnlich. Um sich nun von den fülligen menschlichen Proportionen abzuheben, wurden danach die Gliedmaßen gestreckt und der gesamte Aufbau etwas fragiler gestaltet, bis die Rohform der B1 so wie ein lebendes Skelett aussah, wie es Chefdesigner Doug Chiang formulierte. Es wurde von nun an den Details wie dem Tornister und den Gelenken gearbeitet. Unter anderem entstanden auch Entwürfe von Droiden mit zwei zusätzlichen kleinen Hilfsarmen, die jedoch schnell wieder verworfen wurden. Als die B1 schließlich vollendet waren, nahm man sie sogar als erste Vorlage für die Nymadianer. Sie sollten als spindeldürre Spezies eine Art lebendige Variante der Droiden darstellen. Doch auch diese Idee wurde nicht umgesetzt. Man entschied sich, deren Aussehen so abzuändern, dass Schauspieler in ihnen Platz fanden. Um den B1 im Film ihre blecherne Stimme zu verleihen, nahm man, zumindest in der Originalversion, also im Englischen, die Stimme eines Verkehrspolizisten als Grundlage, veränderte die Tonhöhe und ließ sie so klingen, als käme sie aus einem Lautsprecher. Während die Droiden in Episode 1 die dunkle Bedrohung, tödliche, unpersönliche Kampfmaschinen waren, wurden sie mit der Zeit immer mehr zu Witzfiguren. Mit der Zeit konnten sie immer mehr sprechen, allerdings mit immer höheren Stimmen und ihre Ernsthaftigkeit nahm ab. Eine der Entscheidungen, die zu dem, zugegeben, kruden Humor der Prequels führte. Möge die Nacht mit dir sein.